Und danach ging es dann zum Tanzen. Dann haben die Franzosen dort auch richtig stilvoll mitten auf der Straße Rock'n'Roll getanzt. Und am nächsten Morgen sieht man dann genau die gleichen Menschen wieder in Gummistiefeln mit der Hacke in der Hand am Strand Muscheln graben.
Hallo, ich bin Nina.
Hallo, ich bin Kati und wir sind beide Haustauscher.
Wir möchten euch auf die spannende Reise mitnehmen, euer Zuhause zu tauschen und euch davon berichten, was wir dabei so erleben.
Weil wir beide und unsere Familien finden, dass das eine mega geniale Form ist, seinen Urlaub zu verbringen. Und wir wollen euch einfach Lust darauf machen, das selber mal auszuprobieren.
Lust, aber auch Mut machen, einfach dem Ganzen mal eine Chance zu geben.
Und wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören dieser Folge.
Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass du wieder zuhörst, wie Kathi und ich von unseren Haustauscherfahrungen berichten. Heute haben wir uns ein interessantes Thema vorgenommen, wie ich finde, nämlich ein Land, ein Zielland. Haben wir uns ausgewählt, was wir auf unterschiedliche Reise via Haustausch bereits bereist haben. Und das ist unser großes Nachbarland Frankreich.
Ja, hallo Nina, ich freue mich
Hallo,
darauf, dass wir ja einmal eine etwas andere Haustauschfolge aufnehmen und da halt auch wirklich das so ein bisschen ja von unseren länderspezifischen Haustauschen berichten. Freue ich mich drauf.
definitiv. Gerade wenn man bedenkt, dass Frankreich zumindest bei der Haustauschplattform homeexchange.com die größte Mitgliederanzahl bedeutet. Also die Franzosen scheinen ein sehr haustauschfreundliches Land zu sein. Und du bist in den letzten Sommerferien 2 Wochen in der Normandie gewesen, 1 Woche in Paris, habe ich richtig in Erinnerung.
Genauso,
Wie kam es
genauso.
dazu, dass ihr euch dieses Ziel gewählt habt? Gerade die Normandie ist jetzt nicht so auf meiner Top-10-Liste der Reiseziele. Ich weiß, es ist wunderschön da, aber erzähl mal, wie hat sich das so ergeben?
Also, ich kann dir sagen, Frankreich war tatsächlich auch nicht auf meiner Top-10-Liste der Reiseziele. Vielleicht ändert sich das jetzt auch bei dir nach dieser Folge, wenn ich dir so ein bisschen den Mund wässrig rede. Und es war unglaublich schön. Aber ich fange mal von vorne an. Wie ist es dazu gekommen? Ich wusste tatsächlich nicht, dass Frankreich die meisten Haustauschmitglieder auf unserer Plattform stellt. Wir nutzen ja auch nur Home Exchange. Ich meine aber, vielleicht weißt du das, waren das nicht sogar die Ursprünge französische Lehrer? Kommt Haustausch aus Frankreich? Ja, das.
Also da, das ist, glaube ich, wie wenn du die Frage stellst, wer hat die Currywurst erfunden?
Okay.
Also meines Wissens waren es amerikanische Lehrer in den 50er Jahren, die Homelink gegründet haben.
Stimmt, du hattest ja gesagt, dass
Aber
der Nord-Süd-Forscher.
homeexchange.com ist ursprünglich ja vor 25 Jahren, war ja letztes Jahr großes Jubiläum, in Kalifornien gegründet worden und der Gründer hat vor einigen Jahren das ja verkauft an eine Haustauschplattform, die in Frankreich ansässig war. Und dann sind die beiden fusioniert. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie die andere Plattform früher hieß, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, ja, bedingt durch den französischen Ursprung der alten Haustauschplattform, denke ich, liegt das einfach daran, dass das so viele Franzosen sind, die da Mitglieder sind. Wir waren aber auch schon zu einem Guestpoint-Tausch an der Côte d'Azur. Also ich habe nicht meine Meinung, aber mein Feeling zu Urlaub in Frankreich dort definitiv verändert und habe gesagt, da müssen wir viel öfter hinfahren. Das ist total schön. Aber die Normandie jetzt speziell wäre jetzt nicht so ein Ziel, was ich sagen würde, auch da muss ich unbedingt hin. Und das finde ich so spannend, wie ihr dazu gekommen seid.
Also wir sind tatsächlich über unsere Tochter dazu gekommen. Die hat Französisch als zweite Fremdsprache und hat sich das gewünscht. Hat sich gewünscht, können wir bitte mal nach Frankreich fahren? Ich möchte gerne Französisch sprechen und ich
Das ist
möchte
super.
das. Ja, habe ich auch
Warum
gedacht.
spricht
Das
bei uns
müssen wir
keiner?
finden. Tatsächlich habe selber auch in der Schule Französisch gelernt, aber das war jetzt nicht, und sogar viele Jahre, 6 oder 7 Jahre sogar, aber das war für mich einfach keine Sprache, in der ich mich zu Hause gefühlt habe, die ganzen Jahre. Und ich habe mich auch nicht, das, was ich so als französische Kultur, also Sprachunterricht ist ja auch immer so ein bisschen Kulturunterricht und ein bisschen Landesgeschichte und sowas. Es hat mich tatsächlich nie so gepackt, wie mich andere Länder fasziniert haben. Aber da hat sich tatsächlich durch unseren Austausch auch ganz, ganz viel geändert. Also wie gesagt, ursprünglicher Anstoß war unsere Tochter, die gesagt hat, ich möchte gerne nach Frankreich und nach Paris. Mein Mann war schon in Paris, der kannte das, war natürlich Feuer und Flamme, hat gesagt, oh ja, das machen wir. Warum es dann tatsächlich speziell die Normandie geworden ist, weiß ich gar nicht mehr so genau. Aber das hatten wir ja auch ganz am Anfang schon mal zum Thema Austausch. Wenn man so ganz, ganz spezielle Vorstellungen hat, könnte es schwierig werden, zu der Zeit, wann man verreisen kann, genau dort was Passendes zu finden. Und ich glaube, wir waren da relativ offen, haben aber schon geguckt, ich bin ein Kind des Meeres. Also ich mag es, in den Sommerferien irgendwo an der Küste zu sein. Und dann natürlich auch noch so, dass wir das erreisen können, dass wir das schaffen, das mit dem Auto zu erreichen. Weil das war tatsächlich der Plan. Wir wollen mit dem Auto fahren, wir wollen nicht fliegen, wir wollen nicht irgendwie mit einem anderen öffentlichen Verkehrsmittel fahren, wir wollen das Auto nutzen. Und es muss halt für uns für eine halbwegs, ja, in einem halbwegs erreichbaren Radius sein. Und ich glaube, das war der Grund, warum wir dann da tatsächlich dann in der Normandie gelandet sind. Und ich habe relativ nah um das Gebiet vom Mont-Saint-Michel gesucht. Dort wollte ich dann ganz gerne hin, wenn wir in diese Ecke fahren. Und ja, genauso war es dann auch. Also wir hatten die ersten 2 Wochen an der normannischen Küste, recht nah auch tatsächlich am Mont Saint-Michel. Und haben dann nochmal eine Woche Paris angeschlossen und hatten, also die französische Familie aus der Normandie hat die ganzen 3 Wochen bei uns verbracht. Wir waren aber nur 2 Wochen in deren Haus und haben dann nochmal die Woche Paris gegen Guest Points quasi gebucht, ohne dass diese Familie dann bei uns zu Gast war. Ja, und das war, ich kann es vorwegnehmen, es war wunder, wunder, wunderschön. Ich habe tatsächlich von den Menschen ein ganz anderes Bild gehabt. Wie so oft hat man halt manchmal so ein bestimmtes Menschenbild im Kopf und eigentlich weiß ich, dass das Quatsch ist, aber man erwischt sich eben doch immer mal wieder dabei. Und ich durfte das komplett revidieren. Es war, wie soll ich sagen, das ist ja auch das Schöne am Austausch, dass man auch mal so komplett eintauchen kann in das, ja, in das echte Leben quasi vor Ort, in einer echten Nachbarschaft, in einem echten Zuhause. Also wir waren nicht in einer Ferienwohnung, sondern wir waren halt wirklich in einem Zuhause und waren tatsächlich auch sehr, sehr nah am Strand. Das war natürlich für mich totaler Jackpot, ja. Das mag ich ja unglaublich gern.
Das ist ja auch super.
Und dann halt da quasi sich vor Ort mal so in dieses landestypische Leben, sich mal darauf einzulassen, das war unglaublich schön. Das ist immer schön, aber in Frankreich hat es mich tatsächlich auch ein Stück weit überrascht. Ja, also wir reden ja auch immer von dem französischen Savoir-vivre, na? Und das hat man dort halt wirklich gespürt. Die Franzosen haben einfach gefühlt haben das wahrscheinlich alle Länder um uns drumherum. Weil wenn ich jetzt drüber nachdenke, das ist in Spanien so, das ist in der Türkei so, das ist in den skandinavischen Ländern so.
In den
Aber
Benelux-Ländern ohnehin.
ja. Und das war dort aber irgendwie so nochmal anders spürbar. Ja, also wir haben die Franzosen früh dort beim Bäcker getroffen. Das ist ja sowieso fantastisch. Also da kann man ja überhaupt nichts falsch machen mit Croissant und Baguette in Frankreich. Ne? Brauche ich, glaube ich, niemandem was zu erzählen, der schon mal in Frankreich war. Dort in dieser kleinen Küstenstadt war auch, ich sag mal, wie soll man sagen, so ein bisschen Remi-Demi dann am Wochenende. Da war eine kleine Bühne aufgebaut und dort wurde dann Live-Musik gespielt, aber schön und stilvoll, so dass man auch wirklich noch nebenbei, da waren auch direkt Restaurants dann dort vor Ort, auch nebenbei schön essen konnte und dann halt nicht so eine Turbobeschallung hatte. Und danach ging es dann zum Tanzen. Dann haben die Franzosen dort auch richtig stilvoll mitten auf der Straße Rock'n'Roll getanzt. Also jetzt nicht einfach nur wild abgehottet mit Lasershow, sondern es hatte eben noch mal einen anderen Charme, ne? Und am nächsten Morgen sieht man dann genau die gleichen Menschen wieder in Gummistiefeln mit der Hacke in der Hand am Strand Muscheln graben. Und um dann halt am Abend mit einem Glas Wein da am Strand zu sitzen und den Sonnenuntergang sich anzuschauen. Und das alles zusammen, ich muss sagen, wir waren definitiv nicht das letzte Mal in Frankreich. Und ich glaube auch nicht in der Region. Also das war, ja, vielleicht konntet ihr das jetzt schon spüren. Es war halt echt Sommer, Lebensfreude, Lebensgenuss vor allem. Und das in der kompletten Bandbreite. Ja. Und es ist eine wunderschöne Gegend, wo es sich wirklich lohnt, das zu bereisen. Denn, also ich sag mal, Mont-Saint-Michel, ich denke, alle diejenigen, die schon mal so ein bisschen sich mit Frankreich beschäftigt haben, ist natürlich wunderschön. Wir sind dort gewesen, da habe ich den Tipp von mehreren Freunden bekommen. Fahrt möglichst zeitig früh, am besten noch vor um 8. Seid ganz zeitig früh da. Sonst werdet ihr ertrampelt. Da ist so wahnsinnig viel los an Touristen. Und wir hatten Glück. Wir waren um den Vollmond rum dort im Urlaub. Und zum Vollmond ist der Tidenhub besonders groß. Und generell die Region dort um den Mont Saint-Michel hat, ich meine, den zweit- oder drittgrößten Tidenhub in ganz Europa.
Okay.
Ich glaube, es liegt nur noch irgendwas in Portugal, aber nagel mich nicht fest, so genau weiß ich es nicht. Auf alle Fälle ist es schon viel, 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 viel mehr, als wir das im norddeutschen Wattenmeer kennen. Da ist der Tidenhub gar nicht so groß. Das fällt halt nur auf, weil das Land halt dort sehr, sehr flach ist. Also in Norddeutschland. Das ist dort aber auch keine Steilküste in der Normandie. Ja, da ist auch schon flacher Sandstrand. Dort ist aber ein Tidenhub zwischen 13 und 16 Meter. Da kann man sich natürlich vorstellen, wenn da Ebbe ist, dann geht es richtig weit raus. Ja? Und genauso, wenn Flut ist, ist es natürlich besonders hoch. Und wir sind am Mont Saint-Michel gewesen, noch vor Sonnenaufgang. Und ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich daran denke, weil wir sind kurz vor Sonnenaufgang über diese lange, naja, es ist ja nicht nur Brücke, aber es ist ja schon so eine lange Zufahrtsstraße, die man laufen muss. Man muss halt ein bisschen außerhalb parken. Die Sonne war kurz vorm Sonnenaufgang und mit dem Sonnenaufgang an diesem Tag, es war Punkt 7 Uhr, ging die Sonne auf, war der erste Sonnenstrahl. Wir haben Fotos gemacht und genau zur gleichen Zeit haben die Glocken geläutet von der Kathedrale, vom Berg runter. Und das war eine unfassbar tolle Atmosphäre. Es war ganz wenig los, es war saukalt, trotz Sommer. Der Sonnenaufgang, wenige Menschen. Das Glockengeläut noch mit dazu und gleichzeitig die einsetzende Flut, weil das hat an dem Tag alles perfekt zusammengepasst, so dass der Berg fast komplett umspült war, als wir dann drüben waren. Und das war unglaublich beeindruckend und absolut schön. Jetzt habe ich unglaublich viel geredet, liebe Nina, du kommst gar nicht mehr zu Wort.
Ich habe dir sehr gerne gelauscht. Vor 3 Jahren wären wir fast in den Herbstferien 2 Wochen in der Bretagne gewesen, in zwei unterschiedlichen Orten. Und ein Ort wäre auch in erreichbarer Nähe zum Mont-Saint-Michel gewesen. Gehört definitiv auf meine Wunschliste an Reisezielen. Und ja, also diese Top-Highlights, die kann man ohnehin, glaube ich, immer empfehlen, dass man die zu so Unzeiten am besten macht. Also wenn's Wetter gut ist, ein Picknick abends um 9 bietet sich dann auch schon wieder an. Aber diese Tageszeiten dazwischen, da hat man ja keine Freude. Wir waren zum Beispiel am ersten Weihnachtsfeiertag letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, auf dem Times Square morgens um 8. Und das war super, weil du kannst dir alles in Ruhe angucken, wirst nicht von den Mengen da nur durchgeschoben und dann hat es noch dazu geregnet. Gut, auf den Regen hätte ich jetzt verzichten können. Aber wir haben wirklich in Ruhe uns das angucken können. Und da Ja, das kann ich mir total gut vorstellen. Es hört sich ja an wie im Rosamunde Pilcher-Film, wenn du erzählst von diesen ganzen Punkten, die da jetzt zusammengespielt haben bei der Besichtigung. Und Haus direkt am Meer ist natürlich auch immer super cool. Kann
Ja,
ich
also da
total
haben
gut
wir auch.
sehen.
Danach habe ich tatsächlich schon auch ein bisschen geguckt, aber das klappt halt nicht immer. Na, dass das dann wirklich so, also ganz direkt nicht, das war in dritter Reihe, aber wir sind, ich weiß nicht, 7, 8 Minuten oder sowas zu Fuß, einfach nur noch eine kleine Ecke rum und dann waren wir zwar am Strand, aber noch nicht unbedingt am Wasser, ja. Also
Naja, bei dem Tidenhub,
ja.
das ist ja auch Urlaub an der Nordsee, da hat man ja auch oftmals kein Wasser.
Ja,
Wenn es
und das
schlecht
war.
läuft, ist es nur nachts.
Ja, das ging schon, weil wenn dann Flut war, ging das Wasser wirklich bis direkt zur Treppe dann vor. Und das war aber auch nur an den um den Vollmond rum. Also wo dann halt auch wirklich die Flut halt entsprechend hoch ist. Aber wir hatten auch sehr, sehr heiße Tage. Und wenn dann zu den, ja, quasi fast tagsüber komplett, ich meine, man konnte auch abends ja dann noch baden gehen, weil das ja total warm war. Also im Sonnenuntergang so halb 10 rum war, das sind wir auch noch baden gewesen, weil es warm war. Aber tagsüber war das Wasser dann halt so weit draußen, dass man echt so weit dahin laufen musste. Und wir hätten uns dann in, weiß nicht, wenn es hochkam, Knie hoch, eigentlich nur so Knöchelwaden hoch.
Einlegen können.
Wir hätten uns ja da unten wälzen müssen auf den Muschelbänken in den Steinen. Das war jetzt dann nie so
In
lustig.
der Badewanne.
Genau, ja, und genau, entsprechend warm war es ja dann dort auch. Aber was halt schön war, und das ist tatsächlich, das wusste ich nicht, wir haben uns am Anfang gewundert, was machen die denn jetzt? Am Wochenende, die Franzosen, das ist Volkssport. Der eine oder andere wird jetzt lachen, weil er das schon weiß und vielleicht kennt. Es ist wirklich Volkssport mit so einer kleinen. Mit so einer kleinen, wie so eine kleine Gartenhacke, mit langem Stiel über der Schulter, Gummistiefel oder barfuß, je nachdem, und ein Eimer in der Hand geht die ganze Familie Muscheln graben. Und das funktioniert halt am besten, wenn um den Vollmond rum, wenn halt wirklich die Ebbe besonders oder das Niedrigwasser eben besonders flach ist, weil dann natürlich das Wasser ganz, ganz weit rausgeht und dann dort Strandbereiche oder Meeresgrundbereiche freilegt, wo man sonst nicht hinkommt und wo dann halt ganz, ganz viele Muscheln sind. Und dann holen die dort wirklich eimerweise Muscheln raus und die werden dann natürlich zu Hause gekocht und die gibt es dann abends schön mit schönen gedeckten Tisch und das sieht alles, also was wir dort gesehen haben bei den Franzosen, das sieht jetzt nicht irgendwie pompös wie im schöner Wohnen aus, sondern eher so wie Landlust, ne? Ganz schlicht, schönes Glas Wein dazu. Großer Topf mit gekochten Muscheln, Mulfrit habe ich mich dort auch quasi überfressen. ein großer Topf gekochte Muscheln, alle sitzen zusammen, bisschen Baguette mit dazu und also das ist toll. Und wie gesagt, die holen sich dann halt das Essen dann da selber aus dem Meer, die ganze Familie. Der Opa, der kann kaum noch 3 Schritte geradeaus laufen, aber mit der Hacke in der Hand wird es schon gehen. Und das ja, das ist schön, das so komplett mal alles so mitzuerleben. Und es hat was ganz anderes als sonst so ein ganz normaler Strandurlaub. Ne? Also
Definitiv, ja.
war tatsächlich sehr, sehr abenteuerlich, was das angeht. Es sind auch große Muschelzuchtbänke dort gewesen. Also unfassbar weit in das Meer rein, was man dann halt auch nur bei Ebbe sieht, ne, bei Flut. Sieht das, ist das ja komplett überspült, das sieht man das nicht. Aber bei Ebbe wirklich kilometerweit die Muschelbänke, ne? Also wo das dann halt wirklich, wo so Seile aufgespannt werden, wo sich dann die Miesmuscheln dann da dran festbeißen und dann halt irgendwann dann abgestreift werden und mit Traktoren dann wirklich kistenweise, tonnenweise muss man ja wirklich sagen, das dann abtransportiert
Ja.
wird. Ja, und finde ich auch, ich kann, weiß ich nicht, vielleicht muss ich mich belehren lassen, dass das in irgendeiner Form vielleicht auch schädlich ist, aber ich konnte da jetzt nichts dran erkennen. Ich fand das eine ziemlich tolle Sache. Also, ne, dann halt da direkt Das Essen aus dem Meer, wo ich jetzt keinen ökologischen, na, wie jetzt Fischzucht oder sowas, wenn ihr da alles in kleinen Becken und viel zu eng, also dort konnte ich jetzt da nichts dran erkennen, was da jetzt schlimm dran sein sollte. Und das war tatsächlich auch spannend anzusehen. Ja. Also dort haben wir die ersten 2 Wochen verbracht und haben uns da dem französischen Landleben an der Küste komplett hingegeben. Und dann sind wir die letzte Woche Kulturschock Paris.
Remi. Wie hast du Paris im Juli oder August erlebt? Das ist ja schon auch nochmal eine Herausforderung, finde ich, im Hochsommer sich in der Stadt zu befinden, gerade wenn man vorher Landleben da an der wilden normannischen Küste erlebt hat. Wie war das dann?
Kulturschock. Also ich bin eh kein Großstadtmensch. Ich nutze das auch ganz gerne mal und freue mich da auch, mir halt auch mal was anzuschauen. Und das war auch wirklich schön. Ich hatte erst so ein bisschen Respekt davor, weil das, was so andere dann manchmal so als besonders tolles Ziel, gerade wenn das Städte sind, als besonders tolles Ziel für sich sehen, empfinde ich das nicht unbedingt ganz genauso. Und deshalb war ich tatsächlich auch gespannt, wie ich denn selber Paris dann für mich finden werde. Wie gesagt, mein Mann hat sich tierisch drauf gefreut, der kannte es schon, hat immer gesagt, du wirst sehen, Paris ist ganz toll, das ist was ganz Besonderes und riesig und wir können uns da so viel angucken, das wird
In
toll.
der Tat.
Ja.
Kann ja aber auch zum Problem werden.
Naja, nach den 2 Wochen wirklich Land und ganz viel Ruhe. Und wir haben da natürlich auch Ausflüge gemacht. Ja, es gibt ja auch unglaublich viel zu sehen in Normandie. Das haben wir schon auch gemacht, aber es ist natürlich was anderes, als in so eine rammelige Großstadt zu
Hattet ihr eure Unterkunft, entschuldige, wenn ich dich
kommen.
unterbreche, auch sehr zentral oder musstet ihr ein bisschen reinfahren?
Naja, was ist zentral? Also wir waren schon innerhalb dieses Autobahnrings dann da, so außen drumherum. Ich muss aber sagen, dass das der Andi komplett selber organisiert hat. Also er hat sich dann um den Tausch in Paris gekümmert, weil er schon wusste, wo er gerne dort übernachten möchte, was passt und was eher nicht so passend ist. Also wir waren schon relativ zentral und konnten auch ganz gut schon so die ersten Dinge dann zu Fuß erreichen, aber jetzt so die Klassiker Eiffelturm oder irgendwas, das war alles zu weit weg. Wir sind da halt mit der Metro gefahren, aber das ist
Und das
sowieso.
ist ja auch in der deutschen Großstadt nicht anders, wenn du dich daran erinnerst, als wir in Charlottenburg gewohnt haben, wenn wir zum Alex wollten, da, ich glaube, da haben wir mal an Silvester bald eine Stunde in der S-Bahn gesessen und sind noch dreimal umgestiegen. Das ist halt so.
Ja,
Weil
und das
ihr
war.
wart jetzt nicht in einem Vorort und musstet erst mit dem Zug in die Stadt. Das nicht.
Nein, 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 das nicht. Und ich habe auch dann tatsächlich, also ich habe 1, 2 Tage gebraucht, deshalb war das wirklich gut, dass wir, ich meine, 5 Nächte in Paris hatten, also 6 Tage, 5 Nächte. Wir waren da auch recht schnell. Also der Ortswechsel von der Normandie bis nach Paris, das war ja jetzt keine Reise. Also das waren 2,5 Stunden oder sowas, dann waren wir da und hatten halt wirklich viel Zeit und das war gut. Ich bin halt ein Mensch, der da immer ein bisschen erstmal braucht, um sich dann zu akklimatisieren. Und gerade dort dann halt von dieser großen Weite, wir hatten auch ein sehr großes Haus auf eine, doch die Wohnung war für Paris-Verhältnisse schon riesig, aber doch halt was anderes und auch überhaupt, um mich auf Stadt einzustellen. Das hat ein bisschen gebraucht, aber ich habe es wirklich als sehr, sehr schön empfunden und ich war sehr dankbar, nicht in einem Hotelzimmer zu leben. A, natürlich schon mal aus Kostengründen, was jetzt nicht nur Übernachtung ist, sondern natürlich auch alleine eine vierköpfige Familie länger als 1, 2 Tage in der Großstadt zu sein, 3 Mahlzeiten am Tag, wenn ich dann nur ein Hotelzimmer habe, mit Frühstück, gut. Mittags vielleicht noch einen Snack unterwegs, aber was mache ich denn dann abends? Dann muss ich ja essen gehen oder in irgendeiner Form Fastfood oder was auch immer. Und das geht nach mehreren Tagen ja schon ordentlich ins Geld und dann ist ja immer die Frage, was bekomme ich dann an Qualität einer Mahlzeit? Das hält man
Ja,
vielleicht mal
irgendwann
zwei,
hat
drei.
man dann auch keine Lust mehr, unbedingt sich da
Ja.
wieder irgendwas Schniekes rein zu. Also ich finde, Essen gehen in Paris, das ist eine tolle Sache, aber da kann man ja wirklich wunderschöne Bistros suchen und hat da auch wirklich Freude zu sitzen, die Menschen zu beobachten. Aber also wenn ich so ein paar Tage nonstop im Restaurant gegessen habe, ist mir das dann auch meistens irgendwann zu viel des Guten, kann ich gut verstehen.
Genau. Und dafür war ich tatsächlich sehr, sehr dankbar, dass wir dort unseren Rückzugsort hatten. Und wir sind dann oft auch zwischendrin halt quasi, wir haben das schon durchgetaktet, ist klar, ne? Also bei so einer großen Stadt, wo es so viel zu sehen gibt, haben wir das sehr, sehr, sehr gut auch vorgeplant, was wir an welchem Tag machen, was wir vielleicht gut kombinieren können. Und sind dann halt auch manchmal zwischendrin einfach nochmal in die Wohnung gefahren, haben kurz in Ruhe da quasi zu Hause was gegessen. Und sind dann halt abends nochmal los und haben dann abends nochmal was unternommen, was dann halt noch auf der Liste mitstand. Und
Das
das.
ist natürlich auch super, wenn man nicht mehr ganz so kleine Kinder hat und
Ja.
dann abends schon so schöne Plätze auch aufsuchen kann, wo man sich hinsetzen kann und ein bisschen die Menschen beobachtet und ja, kann ich.
Und das dachte ich vorhin, als du fragtest, ob wir jetzt noch lange, lange mit den öffentlichen Verkehrsmitteln noch gebraucht haben, um halt wirklich in die Stadt erstmal reinzukommen. Die Zeit, die wir dann dort in der Metro verbracht haben, die habe ich trotzdem immer als Bereicherung empfunden. Ich fand das jetzt nicht anstrengend, weil auch das ist halt so eine Stadt kennenlernen, ne? Erstmal sind die Metrostationen waren ja teilweise, das waren ja schon Kunstwerke für sich, manche. Ja, und halt einfach so ein Gefühl für eine Stadt zu bekommen, war das schon, also empfinde ich das halt auch schon als Erlebnis.
Ja.
Für die Kinder war das unsere Tochter, auch die ist da ein bisschen robuster, die kann da drüber wegsehen. Unseren Sohn hat das schon sehr bewegt. Wir leben halt hier schon sehr in einer heilen Welt auf dem Land. In der Großstadt sieht man dann halt auch sehr viel. Und in Paris sieht man halt noch ein bisschen mehr davon. Und mir fällt es auch sehr schwer, da das zu übersehen, sag ich mal. Und das nehme ich dann halt auch mit aus so einer Stadt. Na, dann halt da zu sehen, wie da wirklich junge Menschen total weggetreten in den Ecken liegen und offensichtlich so im Drogenvollrausch sind. Also das fand ich schon sehr bewegend. Also weil ich das halt, ja, ich bin da einfach auch nicht abgestumpft. Wir kennen das ja nicht. Ne, in unserer heilen Welt auf dem Dorf. Und das war für unseren Sohn auch schon, das hat ihn schon sehr beschäftigt. Und das hat quasi sich dann auch nach dem Aufenthalt in Paris, ist ihm das noch lange nahe gegangen. Gehört halt auch mit dazu, zu einer Großstadt. Ne?
Definitiv, ja.
Das ist halt wirklich was, was es dann natürlich schon ein bisschen trübt. Andererseits, ja, wenn man das bewusst dann eben auch mal für sich dann mal beiseite schiebt, gibt es ja genügend Ablenkungsmöglichkeiten, ja. Und ich glaube, weil du sagtest, ist ja auch nochmal was, wie hast du das jetzt im Sommer erlebt? Es war Gott sei Dank nicht extremst heiß, dass wir es gar nicht ausgehalten hätten. Ich weiß noch, wir haben am Louvre eine ganze Zeit angestanden, hatten aber natürlich schon unsere Tickets schon vorgebucht übers Internet, mussten aber trotzdem für die vorgebuchte Schlange dann trotzdem eine Dreiviertelstunde da in der Mittagssonne stehen. Aber dadurch, dass es dann schon die dritte Urlaubswoche war, waren wir, glaube ich, alle schon so gechillt, dass das jetzt kein super Drama war. Und ansonsten ging das ganz gut auszuhalten und die Menge der Menschen. Ich weiß nicht, ob es da so großartige Schwankungen gibt. Ich denke, das ist immer voll da in Paris. Könnte ich
Also
mir.
ich war mal im Februar, Ende Februar, das ist natürlich auch voll, weil in der Stadt ist es immer voll, aber an den Sehenswürdigkeiten ist es dann bei weitem nicht so doll wie im Sommer. Ich war aber auch schon im Hochsommer in Paris. Hat alles Vor- und Nachteile. Im Februar frierst du ganz schön dolle. Also
Ja, und so kann man das
würde ich
halt.
mir jetzt nicht nochmal wählen als Reisezeit. Aber da war es ja so, dass mein Mann Geburtstag hatte, als wir in Paris waren und wir dort auch zu einem Konzert wollten. Und dann hat sich das gut ergeben.
Ja, das ist tatsächlich, ich glaube, wenn dann halt im Winter vielleicht weniger los ist, könnte es aber eben dann schwierig sein, wenn man dann doch den ganzen Tag ja irgendwie auf Achse und unterwegs ist. Man ist dann auch irgendwie, glaube ich, eher durch als dann vielleicht im Sommer. Man kann sich halt in was Kühles mal reinsetzen oder in den Museen oder sowas ist ja eh klimatisiert. Aber abends ist dann, ja, sich in ein Restaurant setzen, aber das ist dann nicht mehr schön, dann abends noch irgendwo rumzulaufen, ne?
Nee,
Mit
das stimmt. Das hast
und
du.
der
In den
Kampagne.
Sommermonaten kannst du dich dann noch mal irgendwo in den Park setzen und dann ist da ja auch meistens irgendwas, dass irgendjemand was singt oder Musik spielt oder Leute irgendwie Buhl spielen. Also da gibt es ja wirklich viele, viele Sachen. Und in Frankreich ist es für mich schon allein immer ein Fest, im Supermarkt einkaufen zu gehen. Also sich irgendwo mit ein bisschen lecker Käse und Baguette hinzusetzen, ist ja schon auch wie ein Urlaubshighlight.
Definitiv. Und auch das stand auf der Wunschliste unserer Tochter. Ich möchte nach Frankreich und nach Paris und ich möchte auf der Wiese vor dem Eiffelturm picknicken. Also ist jetzt halt inzwischen ausreichend geinfluenzt. Ja. Da war auch schon klar, von welcher Stelle sie welches Foto wie haben möchte und so. Aber das haben wir natürlich auch gemacht. Ne? Also dann gerade abends mit einer Flasche Wein haben wir dann da schön gesessen unter dem Eiffelturm und haben uns da die Lichtshow, kann man das ja nicht nennen, aber der wird ja dann schon nochmal besonders schön beleuchtet dann abends, der Eiffelturm, und alles tat glitzern und funkeln und wir haben ein Weinchen darunter getrunken und die vielen Leute dann da drumherum, ist auch wirklich eine schöne, es war eine schöne Atmosphäre und man kann natürlich, also ich mag das ja eh, irgendwo sitzen, ein bisschen Leute gucken. Das
Ja,
wird
das ist
überhaupt
immer
nicht
gut.
langweilig.
Ja, und vor allen Dingen in einem Land, wo den Menschen das ja auch nicht so egal ist, was sie sich da so überwerfen jeden Tag, und eher da auch ihre Kreativität, ihren persönlichen Anspruch Ausdruck verleihen, da guckt man natürlich dann noch mal lieber hin.
Das hast du jetzt aber schön ausgedrückt, aber ja, also das ist, es ist halt eine unglaublich spannende Stadt, wenn man halt ja eine sehr bunte Vielfalt an Menschen sieht und beobachten kann. Und also ich habe es total genossen. Ich war tatsächlich positiv überrascht von Paris. Das ist eine Stadt, die mir total gut gefallen hat. Von der Vielfalt her, ne? Die unterschiedlichen Stadtviertel, wo jedes Stadtviertel wirklich eine komplett eigene Mikro, ja, komplett eigene Mikrostadt auch für sich ist, ne? Wir haben zum Beispiel, ist vielleicht auch ein schöner Tipp für euch, wenn ihr zuhört. Wir hatten, das hatte ich vorher übers Internet, ist mir das zugeflogen, eine sehr, sehr schöne Stadtführung. Die nannte sich Paris mal anders. Das ist eine, die wird ehrenamtlich durchgeführt. Ich glaube, das Konzept gibt es auch in mehreren Städten. Das gibt es jetzt nicht nur in Paris, von Freiwilligen. Man kann danach eine Spende geben, wenn die Stadtführung gefallen hat, oder wie gesagt, eine Spende auf freiwilliger Basis. Und das sind keine professionellen Stadtführer, die das machen, sondern das gab es zu der Zeit auch nur für Montmartre. Und das war natürlich perfekt. Genau das fand ich wunderschön, das in so einer ruhigen, kleinen, besonderen Führung zu erleben. Und da hatten wir halt einen Spaziergang durch Montmartre, bis sind hochgelaufen bis zur Sacré-Cœur. Und sind dann halt auch ein bisschen so durch kleine besondere Gassen durchgelaufen. Und das war wirklich sehr, sehr schön. Wir haben ein sehr großzügiges Trinkgeld gegeben, einfach damit, weil wir das schön finden, ja, dass es auch sowas gibt und eben nicht nur diese klassischen, gar so touristischen Touren, ne? Also
Ja, dass jemand seine Umgebung anderen Menschen zeigen möchte. Das finde ich
ja.
eine coole Sache, ja.
Und das
Das muss man mal
war
machen.
wunderschön. Das war eine junge Frau, die das gemacht hat, eine Künstlerin. Und das, ja, passend halt zu Montmartre, ne? Und das war ganz, ganz toll. Also hat uns, ja, das hat uns super gut gefallen, weil es halt auch mal was komplett anderes war. Und was wir immer machen in der Großstadt, auch immer gleich am ersten Tag, wenn mehrere Tage irgendwo sind, ist eine Hop-on-Hop-off-Tour. Einfach um mal ein Gefühl für eine Stadt zu bekommen. Ich glaube, das macht wahrscheinlich jeder, oder? In der Großstadt, Nina, macht ihr das auch? Die im roten Doppel? Nein.
Nee, das haben wir noch nie gemacht. Aber ich habe es mit meiner Tante mal in Madrid gemacht und du hast vollkommen recht. Man bekommt wirklich einen super Überblick darüber, was ist so auch wo gelegen.
Ja.
Wo ist es vielleicht, gefällt es einem, wo möchte man mal intensiver in ein Viertel eintauchen, wo denkt man, Also in Madrid ging das dann auch an diesem Fußballstadion vorbei. Da wäre ich jetzt normalerweise nie hin. Aber das war dann schon auch interessant, das mal zu sehen. Ja, nee, hast schon recht, ist definitiv was hilft in so einer Stadt. Und weil du ja auch immer aussteigen und wieder einsteigen kannst, hast du ja echt kannst den ganzen Tag mit zubringen.
Das haben wir tatsächlich, das machen wir gar nicht so mit dem Ein- und Wieder-Aussteigen. Wir fahren halt wirklich die komplette Runde rum und hatten das in manchen Städten dann schon, dass wir gesagt haben, okay, und jetzt fahren wir halt noch mal ein Stückchen weiter. Aber die Kinder genießen das dann auch mal, nicht rumlaufen zu müssen. Und es ist halt immer sehr, sehr kurzweilig. Also die Qualität ist tatsächlich extrem unterschiedlich, ne, wie dann halt da so was da so erzählt wird. Das Beste, was wir mal hatten, das war tatsächlich in Berlin. War mal Hop-on, Hop-off-Tour, aber live gesprochen. Das war großartig. Das war so toll. Also, es müsste überall so sein. Würde ich gerne viel, viel mehr dafür bezahlen. Aber das.
Also in Berlin halt brauchst du ja gar keinen extra Bus fahren. Auf jeden Fall zu einem bestimmten Viertel. Du kannst mit dem 100er-Bus ja einmal rundherum fahren.
Weiß.
Da hast du auch ganz viel. Und wenn du ein paar engagierte Berliner um dich rum sitzen hast, erzählen die dann vielleicht auch noch interessante Stories, die du jetzt bei so einer professionellen Tour nicht hören würdest. Aber ja, es ist wirklich sehr unterschiedlich. Und wenn es live gesprochen wird, ist natürlich klasse.
Ja, wir hatten das in Berlin dann tatsächlich so gemacht. Wir sind mit dem Hop-on-Hop-off-Bus, mit dieser Live-Tour, haben wir die geführte Tour da quasi gemacht. Und um dann das, wo wir gesagt haben, so, und jetzt gehen wir nochmal dahin und dahin und dahin, da haben wir dann einen 100er-Bus dafür dann genommen. Aber wie gesagt, die Kinder genießen das auch sehr, weil das genau die Dosis Info ist, die vertragen. Ja, die auch aufnehmen können. Ne? Und dann ist da einfach halt sitzen, ein bisschen rausgucken, ein bisschen abschalten. Entweder die kriegen was mit oder kriegen halt nichts mit. Das ist mir auch egal. Also Hauptsache, sie sind mit dabei. Und für uns ist das auch tatsächlich so, für den ersten Überblick, wie ich schon sagte, ist das genau die richtige Dosis, um halt ja ein Gefühl für die Stadt tatsächlich zu kriegen. Genau. Und das haben wir gleich halt am ersten Tag in Paris gemacht. Und da ist mir sogar aufgefallen, dass am Triumphbogen hat ja Napoleon da alle Städte, wo er mal so wertschätzend ausgedrückt vorbeigekommen ist.
Es waren ja diverse.
Ja, da steht auch Dresden mit dran.
Ja.
Das war schön. Da haben wir uns gefreut. Ich wusste das nicht vorher, aber das war schon witzig. Man sitzt da so in dem Bus drin und sieht da auf einmal Dresden mitten in Paris.
Heimatliche.
Ja. Aber erzähl mal, jetzt habe ich ja viel von der Normandie erzählt und ein bisschen auch von Paris. Du warst an der Côte d'Azur. Wie
Ja.
war das? Ihr hattet das gegen Gästepunkte, den Tausch,
das
oder?
Hatten wir gegen Gästepunkte und das ist eigentlich ein Ferienhaus, was so das Ganze, also es sind zwei Ferienhäuser nebeneinander, die der Familie gehören, die selbst leben in Belgien, im französischsprachigen Teil und haben vorgehabt, ich weiß nicht, ob sie es dann umgesetzt haben durch Corona, eine mehrmonatige Rundreise durch Australien und Neuseeland zu machen. Und deshalb haben sie überhaupt zu ausgewählten Zeiten lange Aufenthalte am Stück gegen Gästepunkte in ihrem Ferienhaus akzeptiert. Und da sind wir 2 Wochen gegen Gästepunkte in den Herbstferien gewesen. Das waren die teuerste Gästepunkte-Unterkunft, die ich jemals bis dato gebucht hatte. Aber ich habe dann geguckt im Internet, du findest ja die Ferienhäuser auch bei den diversen Anbietern. Und diese 2 Wochen Herbstferien hätten uns in Euro 4.800 Euro gekostet plus 200 Euro Reinigungsgebühr. Und so haben wir mit unseren Gästepunkten bezahlt, weitaus weniger als 4.800 Punkte, aber schon auch noch eine stattliche Summe Gästepunkte. Und der Putzfrau haben wir auch die 200 Euro bezahlt. Das ist da einfach Tarif. Das ist an der Côte d'Azur nicht anders wie auf Sylt oder anderen luxuriösen Urlaubsformen. Und wir waren in einem kleinen Dörfchen, wo man auch ganz viel französischen Lebensstil erlebt hat, genau so wie du das beschrieben hast. Ich muss das jetzt nicht wiederholen, mit Boulespielen auf dem Platz und mit einem Wochenmarkt und einer tollen Boulangerie. Und meine Schwiegermutter war mit uns gereist, die hat sich da mit sämtlichen alten Krüstchen auf Französisch-Deutsch gemischt, Händen und Füßen und Handy-Übersetzungen haben die sich da gegenseitig immer ihre Storys erzählt und ist immer morgens losgelaufen und hat für uns fürs Frühstück eingekauft. Das war total toll. Und wie habe ich ja schon gesagt, in Frankreich im Supermarkt Lebensmittel einzukaufen, ist ja schon auch irgendwie wie Urlaub. Da wurde der Grill dann viel bemüht, also so arg viel Arbeit mit dem Kochen haben wir uns dann nicht gemacht. Das war ein Haus mit einem Pool. Mir war der zu kalt, der war nicht beheizt im Oktober, aber die Kinder haben den noch sehr intensiv genutzt. Und es war einfach so wunderschön. Wir waren in Nizza, wir waren in vielen schönen kleinen Bergdörfern, die auch eher unbekannt waren. Und hatten bombastisches Wetter, ja, kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Von der Anreisedauer wäre es uns jetzt für so eine Reise, Anreise auf einen Schlag zu weit gewesen. Wir haben dann zwischendurch eine Übernachtung gemacht und auf dem Rückweg auch. Und so ging das dann wirklich auch ganz angenehm und ohne Probleme, die Anreise.
So haben wir das aber auch gemacht.
Kennen.
Also wir haben das jetzt nicht in einem Ritt geschafft. Wir sind hier früh um 4:30, glaube ich, sind wir losgefahren. Die erste Etappe bis nach Rouen waren dann abends 6:30, um 6:30 ungefähr waren wir da. Also 14 Stunden Fahrt ungefähr. Aber man muss ja mit dazu sagen, wir reisen mit Elektroauto. Ist an der Stelle, ja, man kann auch weite Strecken fahren und
Aber es dauert halt ein bisschen.
dauert ein bisschen, aber auch das muss ich mit dazu sagen. Das habe ich bei allen, das ist jetzt so ein bisschen off-topic. Ich bin aber noch nie, also oder wir sind noch nie so entspannt gereist wie da. Weil wir einfach alle 2 Stunden, brauche ich sowieso eine Pinkelpause, ja, halt eine etwas ausgedehntere Pinkelpause, dann war das Auto auch wieder vollgeladen. Aber es war eben Pinkelpause mit noch 5 Hampelmännern und eben so ein bisschen Yoga-Stretching, ja, und dann war das Auto wieder reisefertig und wir waren wieder 2,5 Stunden unterwegs.
Wenn ich mich richtig erinnere, hattet ihr auch eure Ladestopps so ein bisschen interessant gewählt. Also ihr hattet schon geguckt, dass das noch irgendwie an einem besonderen oder interessanten Ort ist, wo ihr dann zur Ladung gehalten habt. Nee, dann habe ich es falsch in Erinnerung.
Auf der langen Reise nicht, weil dann sind das die Schnellladepunkte, wo halt dann auch wirklich richtig Power reinkommt und die hat man auch nur an der Autobahn und da sind wir für die lange Strecke auch nicht irgendwie großartig rechts und links. Also die haben wir halt wirklich so geplant, dass es mit der Reisezeit und
Okay.
dass das alles dann so passte. Aber vor Ort ist es natürlich total klasse. Hat nur bei diesen wirklich richtig großen Touristen-Highlights wie Etretat jetzt zum Beispiel, das sind die Kreidefelsen, wo auch wirklich wie so ein Felsbogentor quasi am Meer dann ist. Das ist ja das Highlight, also landschaftlich in der Normandie, ne, was man halt auch immer, wenn man Normandie sieht, sieht man den Mont-Saint-Michel, der eigentlich ja schon fast Bretagne ist, aber gehört halt noch mit zur Normandie. Und dieser Bogen von Etretat, diese Kreideküste dort, diese ganze Landschaft, das sieht man halt immer auf den klassischen Bildern. Dort, das konnten wir uns nicht angucken, weil es absolut nicht möglich war, in einer halbwegs Laufentfernung einen Parkplatz zu finden. Und üblicherweise klappt das aber mit Elektroauto recht gut, weil natürlich diese Parkplätze ja freigehalten werden müssen. Und man spart sich dann in den meisten Fällen Parkgebühren, lädt das Auto bei der Gelegenheit gleich mit auf und hat den Parkplatz oftmals in der ersten Reihe.
Das
Also
ist
das
ja
ist,
dann.
genau. Und das sind wahrscheinlich die Spots, die du jetzt im Kopf hattest, wo du sagst, ihr habt ja strategisch günstig geparkt. Ja, weil wir das.
Aber nicht bei der ganz langen Anreise. Okay, das
Genau.
denke ich, kann auch jeder nachvollziehen. Was wäre der nächste Ort, den du wählen würdest, wenn du dich nach einem Frankreich-Urlaub umsehen würdest? Hast du da was, wo du sagst, da willst du als nächstes hin?
Also tatsächlich, das ist witzig. Wir waren ja jetzt doch sehr weit im Westen drüben. Das war ja dann schon fast Bretagne, ne? Und hatten einen Zwischenstopp in Rouen. Das war unsere erste Etappe. Und wenn man von Rouen aus direkt nördlich nach oben fährt, dann hat man eben diese Kreide. Küste, was wir jetzt in dem Fall gar nicht wirklich sehen konnten. Wir haben dann unsere Etappe, bis wir dann an unserem Endziel quasi waren, sind wir dann schon so ein bisschen da an der Küste lang gefahren. Aber wie ich schon sagte, wir konnten da gar nicht wirklich aussteigen und irgendwas machen, weil das viel zu viel los war. Und dort in die Ecke würde ich sehr gerne nochmal hinreisen. Und ich habe, cooler Tipp übrigens, ich lese sehr, sehr gerne im Urlaub. Und habe eine Normandie-Krimi-Reihe aufgetan, die ich dann da oben gelesen habe, die genau an diesen Orten da gespielt hat, wo auch wir waren. Aber dieser Kommissar aus den Krimis kam halt tatsächlich aus einer eher östlichen Ecke der Normandie, aus Trouville, Deauville, das ist wirklich so nördlich dann von Rouen. Und das würde ich dann tatsächlich ansteuern, dass wir die Ecke halt auch nochmal mitsehen. Bretagne, also ist genauso. Ich glaube, dort kann man nichts verkehrt machen. Das Wetter soll wohl eigentlich typischerweise auch so ein bisschen kanalküstenmäßig englisch sein, britisch. War bei uns gar nicht. Wir hatten sehr, sehr untypisches, fantastisches Wetter die ganzen 14 Tage in der Normandie. Ist vielleicht auch schon dem Klimawandel geschuldet. Keine Ahnung. Vielleicht hatten wir einfach auch nur Glück. Vielleicht verändert sich auch dort das Wetter schon. Keine Ahnung. Darauf sollte man sich vielleicht einstellen, dass vielleicht
Ja,
nicht.
dass man auch 3 Wochen lang mit der Regenjacke rumlaufen kann, das muss einem durchaus bewusst sein. Und was mir bei deinen Schilderungen zu diesen extremen Tide-Situationen noch durch den Kopf gegangen ist, bitte, 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 liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, informiert euch, wann die Flut wieder einsetzt, bevor ihr da frohen Mutes in Richtung Wasser trabt. Das kann sehr schnell sehr unangenehm und durchaus lebensgefährlich werden. Also auch bitte mitreisenden jungen Menschen ein Gespür dafür geben, dass das Meer nicht immer unser Freund sein muss und ja, dass es dann nicht zu dramatischen Zwischenfällen kommt. Das war mir jetzt noch ein Anliegen, weil wenn Kathi sagt, gefühlt läuft man da kilometerweit raus. Das muss man ja auch, wenn die Flut einsetzt und die ist sehr schnell wieder zurück.
Wobei ich dort das jetzt tatsächlich möchte, das nicht abschwächen, weil das ist immer wichtig, ne, sich da an der Küste dann tatsächlich zu informieren und das auch immer zu wissen. Es gibt ja auch online jetzt mittlerweile tolle Kalender, wo man das genau verfolgen kann, wie ist jetzt gerade der Wasserstand, wo bin ich, haben wir steigendes oder fallendes Wasser. Dort war es tatsächlich anders als an der Nordseeküste. An der Nordseeküste hat man halt diese Priele, die dann voll laufen, wo dann
Man
man.
dann im schlimmsten Fall gar nicht mehr durchkommt, dann
Genau,
da.
wo man dann halt wirklich abgeschnitten ist. Und das war dort in dem Abschnitt, wo wir waren. Ich kann ja nur dafür sprechen, das war dort nicht. Also das ging halt wirklich sehr ebenmäßig rein und stieg jetzt auch nicht so sprunghaft an. Das Problem ist ja wirklich im norddeutschen Wattenmeer die Priele, die dann halt solche großen, starken Strömungskanäle bilden, dass man selber noch auf der Sandbank steht, aber nicht mehr zurück kann und das eben nicht merkt, dass hinter einem der Rückweg schon abgeschnitten ist. Aber generell ist es nie verkehrt, sich gut zu informieren und dort auch wirklich ein Auge darauf zu haben, weil das eben auch nicht lustig ist, wenn das Wasser eben so stark steigt und fällt, ne?
Also definitiv, da gibt es große Unterschiede. Das muss man immer, je nachdem, wo man sich gerade am Meer befindet, vorher ein bisschen recherchieren. In den Niederlanden gibt es eine ganz andere Problematik, dass es quasi so eine Strömung zwischen diesen Sandbänken gibt, die dich ganz weit rausziehen kann, auch wenn vorne noch ganz dümpelhaft niedriges Wasser ist. Habt da einfach bitte ein Auge drauf an dem Urlaubsort, an dem ihr euch bewegt. Besser da mal 5 Minuten der Recherche Zeit aufbringen, als im schlimmsten Fall das eigene Leben verlieren. Das kann halt nun mal passieren am Meer. Das kann ja auch im Gebirge passieren. Aber wenn man sich da ein bisschen vorbereitet hat, schadet das auf gar keinen Fall.
Definitiv nicht. Und wir hoffen, dass wir euch ein bisschen Lust auf Sommerreisen, Austausch und mehr machen konnten. Und vielleicht ist auch euer nächstes Ziel dann demnächst Frankreich, Paris. französische Mittelmeerküste, Normandie, was auch immer, lasst es uns gerne wissen. Und vielleicht habt ihr ja auch ein anderes Reiseziel, wo ihr sagt, das würde mich jetzt gerade für den Haustausch interessieren. Dann schreibt uns das doch gerne. Vielleicht waren wir tatsächlich schon dort und können berichten.
Und wenn wir selbst noch nicht dort waren, können wir vielleicht jemand anderen finden, der uns dazu was erzählt. Das ist ja auch mal eine Möglichkeit.
Stimmt. Ja. Na dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.